Was wäre eigentlich der christliche Glaube? Was wäre das Leben ohne diesen Auferstehungsglauben? Da kann man auch für sich mal drüber nachdenken und man wird sehr schnell merken, naja, ohne den Auferstehungsglaube hätte die christliche Botschaft, man weiß gar nicht, ob sie bis heute dann noch Bestand gehabt hätte. Denn durch die Auferstehung wurde eins deutlich, nämlich, dass der Mann, der dort am Kreuz gestorben ist, wirklich Gottes Sohn war. Und das ist ja erstmal wichtig, dass, sagt die Bibel, dass da nicht einfach jemand jetzt so sein Leben gelassen hat als guter Mensch oder so, sondern da hat Gott sein Leben gelassen für uns Menschen. Und ohne die Auferstehung könnte man nicht sagen, dass dieser Jesus aus Nazareth der Christus Gottes ist, der Sohn Gottes. Und von daher ist diesbezüglich die Auferstehungsbotschaft schon wichtig. Zum anderen ist die Auferstehungsbotschaft, könnte man auch sagen, so der Startschuss für den Glauben, also Gründung für der Gemeinde, Geburtstag der Gemeinde war ja dann Pfingsten, aber dieser Auferstehungsglaube ist so der Ausgangspunkt dafür, dass die Nachricht dieses Nazareners auch weitergegeben wurde. Denn ja, ein paar Verwandte, vielleicht seine Jünger, hätten sich noch ein bisschen daran erinnert und vielleicht ein paar in dem Umfeld, aber irgendwann hätte das ganze Geschehen um diesen Mann einfach seine Bedeutung mehr und mehr verloren. Dass der christliche Glaube so in die Welt hineingegangen ist, hat etwas damit zu tun, eben, dass es diesen Auferstehungsglauben gibt. Und von daher ist er auch wesentlich. Und zum Dritten, was wichtig ist für den Auferstehungsglauben ist, dass in dem Auferstehungsglauben die Hoffnung für den Menschen liegt, der in seinem Leben ja diese Erfahrung macht, dass das Leben endlich ist. Dass das Leben über den Tod hinaus reicht, dass wir eben darüber nachdenken und eine Hoffnung haben. Dass wir, so wie Lasko das ja gerade kurz berichtet hat, versuchen, das irgendwie zu vermitteln, weil der Mensch mit der Endlichkeit am Ende ja nicht klarkommt. Die Auferstehungsbotschaft ist der Ausgangspunkt dafür, dass wir eine Hoffnung haben über den Tod hinaus. Und eine, so sagen wir, begründete Hoffnung. Ohne den Auferstehungsglauben, ja, dann könnte man Jesus irgendwie als in einer Reihe, was weiß ich, mit Aristoteles, mit Platon, Sokrates und so, also andersrum setzen. Und ja, er hätte gute Gedanken gehabt, aber vielleicht würde man die auch noch zwischendurch irgendwie ein bisschen lesen, um sich über das Leben Gedanken zu machen. Aber die Hoffnung der Auferstehung, die Hoffnung der Auferstehung ist eben in der Lage, sich mit dem Tod nochmal anders auseinanderzusetzen, weil wir sagen, dass der Tod überwunden ist. Von daher hat der Auferstehungsglaube schon eine wesentliche und wichtige Bedeutung. Wir werden uns heute so ein bisschen auch nochmal damit beschäftigen, ob man das überhaupt glauben kann, ob das überhaupt glaubwürdig ist. Weil, seien wir mal ehrlich, eine Auferstehung ist so eine Geschichte. Wenn ihr zu Hause mal eure Bibel nehmt, dann weiß ich ja nicht, wie ihr das macht. Also fromme Juden, fromme Menschen küssen oft die Bibel, weil es Heilige Schrift ist. Und das ist ja auch das, was die Bibel für uns ist, Heilige Schrift. Aber auf der anderen Seite ist die Bibel eben auch Biblios, ein Buch. Und dieses Buch kann man ins Regal stellen zu vielen anderen Geschichtsbüchern. Man muss das überhaupt nicht glauben. Sondern man kann die Geschichten, die hier drin stehen, einfach mal lesen als Beschreibung aus einer ganz, ganz anderen Zeit über etwas, was Menschen von den Menschen gesagt haben, es wäre wichtig, das mal aufzuschreiben. Also mal versuchen irgendwie, was weiß ich, für eine Woche irgendwie wirklich ungläubig zu sein oder Heide zu sein und dann die Bibel lesen. Einfach um mal reinzugucken, ja, was ist denn das? Und es gäbe auch ein paar andere Schriften, die ihr nehmen könntet, um euch zu informieren, was Menschen eben vor 500, vor 1000, vor 2000, vor 3000 Jahren über das Leben gedacht haben, was sie, von dem sie gesagt haben, das ist wert, aufgeschrieben zu werden. Und wenn man sich dann die Geschichte so anschaut und jetzt erstmal die Bibel, zum Beispiel das Neue Testament, zum Beispiel die Evangelien nimmt, und einfach reinschaut, was dort über Jesus steht. Und dann auch die vielen, vielen anderen Schriftstücke, die es noch gibt, die nicht kanonisch geworden sind, über das Leben Jesu. Sich das einfach mal anguckt, dann wird man merken, da gibt es eine Fülle. Da gibt es eine Fülle von Berichten über diesen Mann aus Nazareth, der irgendwie was ganz Besonderes war, der irgendwie so war, dass Menschen gesagt haben, wir müssen das mal aufschreiben. Eine Fülle von Berichten. Der Cäsar, Alexander der Große, über die wird ja auch berichtet, aber das ist so die Kategorie. Und eigentlich, ja, man weiß es nicht hundertprozentig, aber eigentlich sind die Berichte über diesen Mann aus Nazareth noch, sind noch mehr Berichte da als über die anderen. Und viele Menschen, von denen wir irgendwie dann sagen, naja, jetzt irgendwie geben und, wir wissen das aus der Geschichtsschreibung, da wissen wir eben nicht so viel drüber, weil da nicht so viel drüber berichtet wird. Nicht vom Glauben her, sondern allein als Geschichtsbuch. Und neben dem, was es sonst alles noch gibt an Zeugnissen über diesen Mann aus Nazareth, wird man unglaublich viel finden und wird man fündig werden. Und das ist schon mal ja, interessant. Es gibt biblische Zeugnisse über Jesus. Es gibt außerkanonische Zeugnisse, also das sind diese Schriften, die es nicht in die Bibel rein geschafft haben, aber die eben auch zum Beispiel Evangelien sind. Aber es gibt auch Geschichtsschreiber, die Jesus erwähnt haben, die mit dem Judentum oder mit dem Glauben überhaupt nichts zu tun haben. Flavius Josephus war ein jüdischer Historiker. Tacitus war ein römischer Historiker. Sueton war ein römischer Schriftsteller und Plinius der Jüngere war ein römischer Senator. Sie alle berichten auch über diesen Mann aus Nazareth. Also was heute, wenn das jemand bestreitet, muss man sagen, Junge, du bist nicht gebildet. Was heute unbestritten ist, dass Jesus von Nazareth gelebt hat. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Also sonst müssten wir auch sagen, was weiß ich, Alexander und, kann es ja irgendwie auch nicht gegeben haben. Aber das ist allein, wenn man sich eben die Schriften anguckt, das ist klar, diesen Mann hat es gegeben. Es ist auch klar, dass dieser Mann unter Pilatus gekreuzigt wurde. Das kann man gar nicht, also als Geschichtler, als Wissenschaftler, man kann das nicht bestreiten. Man kann es bestreiten, wenn man sagt, das darf nicht sein. Weil das passt mir nicht in den Kram. Ja, da kann man alles bestreiten. Aber von der historischen Belastbarkeit her ist überhaupt kein Thema. Dieser Mann hat gelebt und der Pilatus wurde er gekreuzigt. Und sehr schnell liest man das auch, dass seine Jünger ihn als göttlich verehrt haben. Das war dann so die Auswirkung. Und auch das begegnet eben an so vielen Schriften, begegnet einem in so vielen Schriften. Und was dann noch sehr schnell deutlich wurde, dass diese Botschaft und was daraus wurde, also rein vom geschichtlichen Hintergrund, den Juden und den Römern ein echtes Ärgernis war. Eigentlich wollten sie das nicht und hätten sie es gerne unter den Teppich gekehrt. Also von daher muss man einfach sagen, dieser Mann ist eine historische Figur. Es ist die Frage, ist er am Kreuz gestorben? Ja, jetzt müsste man sagen, ja, warum nicht? Also die Berichte sagen erstmal, er ist am Kreuz gestorben. Und die Frage wäre jetzt, wenn jemand sagt, naja, er ist ja gar nicht am Kreuz gestorben, warum denn eigentlich nicht? Ja, dann könnte man sagen, ja, er war irgendwie scheintot. Das würde bedeuten, dass die römischen Soldaten einen schlechten Job gemacht haben. Römische Soldaten machen keinen schlechten Job an dieser Stelle. Sie überprüfen auch wirklich nochmal, dass derjenige tot ist. Es könnte aber auch sein, dass Jesus irgendwie schnell abgenommen wurde und ein anderer Leichnam dorthin gehangen wurde. Also, dass Jesus eben nicht am Kreuz gestorben ist, eben du scheintot oder man hat den Körper irgendwie ausgetauscht. Ja, gibt es jetzt überhaupt keine Belege für und man müsste sich auch fragen, warum sollte man das machen? Warum? Gibt es überhaupt keinen Grund für. Also von daher, von der Plausibilität her, muss man sagen, ja, dieser Mann hat gelebt und dieser Mann ist auch am Kreuz gestorben. Und dann ist ja die nächste Frage in dieser Ostergeschichte, war das Grab wirklich leer? Das ist ja die Botschaft. Singen wir ja auch, erzählen wir immer wieder, das Grab ist leer. Das wird übrigens von niemandem bestritten. Also nirgendwo taucht dann auf, naja, irgendwie die Jünger hatten, weiß ich auch nicht, aber das Grab war gar nicht leer, der Leichnam war noch drin. Kann man sich ja vorstellen. Jetzt überlegt man sich nur, also man weiß, die Römer und die Juden haben sich über diese Botschaft aufgeregt. Und wenn dann so ein paar Spinner daherkommen und sagen, das Grab ist leer, was mache ich dann? Ich roll den Stein zur Seite und sage so, hier, ihr Vögel, da liegt er drin. Von wegen Grab ist leer, stimmt nicht. Also, dass das Grab leer ist, ist auch unbestritten. Wie gesagt, bestreitet auch niemand. Weil man hätte ganz schnell auch das Gegenteil beweisen können. Also von daher, wenn man so auf dieser sich geschichtlich, historisch, man kann auch sagen wissenschaftlich damit beschäftigt, sind diese Punkte, alle Punkte, die sind unbestritten. Also er hat gelebt, er wurde gekreuzigt, er ist am Kreuz gestorben und das Grab war irgendwann leer. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum war das Grab leer? Wir haben jetzt gerade die Geschichte von Maria gehört. Was sagt sie zu dem, der dabei stand? Wo habt ihr ihn hin? Wo habt ihr ihn hingetan? Ihr habt ihn weggenommen. Sag mir, wo ist er hin? Wo liegt er jetzt? Also darin wird erstmal deutlich auch, dass die Hoffnung nicht, also bei den Jüngern, das wird gleich nochmal auch nicht unwichtig, dass die Hoffnung bei den Jüngern eben nicht darin bestand, dass er leiblich aufersteht. Das war für sie erstmal überhaupt nicht im Fokus. Für Maria war klar, das Grab ist leer, sie müssen ihn weggenommen haben. Nicht das Grab ist leer, ach, er hat doch mal irgendwann so ein bisschen erzählt, wo ist er denn jetzt hingegangen? Nein, wo habt ihr ihn hingelegt? Das Grab ist leer. Es muss ihn irgendjemand weggenommen haben. Der Leichnam wurde geklaut von den Römern oder den Juden. Da muss man sich wieder fragen, warum? Warum sollten die das machen? Also dieser Auferstehungsglaube, der hatte ja noch überhaupt keine Bedeutung. Warum sollten die Römer oder den Juden den Leichnam dort wegnehmen? Überhaupt erstmal im Judentum, okay, man findet am Ende immer so einen Heiden, der die Schmutzarbeit machen kann. Aber nee, es ist eigentlich nicht vorstellbar. Und wenn sie ihn weggenommen haben und sie merken, oh, das geht nach hinten los, die fangen auf einmal alle an zu erzählen, er wäre auferstanden, dann hätte ich ja gesagt, komm, hier ist er. War ein Joke. Wir wollten euch nur ein bisschen... Also, dass die Römer oder die Juden den Leichnam geklaut haben, gibt es überhaupt keinen Grund für. Na, es können ja die Jünger gewesen sein. Die haben den Leichnam geklaut oder beiseite genommen. Und auch da müsste man mal fragen, warum sollten die das denn machen? Natürlich, so kann man erzählen, er ist auferstanden. Wenn er nicht mehr da ist und keiner weiß, wo er ist, er ist auferstanden. Aber wir merken jetzt an dieser Geschichte von Maria, auch die eben mit den Salbölen zum Grab hingegangen sind, da gibt es ja diese unterschiedlichen Geschichten, der Horizont und die Hoffnung war nicht, der Herr steht auf oder wird auferstehen, sondern Auferstehung war im Judentum eine Hoffnung für das Ende der Zeiten. Dass jemand zurück ins Leben kommt, das war überhaupt nicht, hatten die überhaupt nicht im Fokus. Und deswegen jetzt den Leichnam zu klauen, um was? Am Ende zu sagen, er ist auferstanden? Das ist auch Meschugge. Macht überhaupt keinen Sinn. Also von daher die Frage, das kann man natürlich nur sagen, von wilden Tieren gefressen, ja, keine Ahnung, irgendwie. Man kann sich alles aus den Fingern saugen, um irgendwie zu begründen, nee, deswegen war das Grab leer. Aber wenn man denkend daran geht, wird man dann denken, okay, der Mann hat gelebt, er wurde gekreuzigt, ist gestorben, wurde ins Grab gelegt und das Grab war leer. Also dagegen gibt es null Belege und Zeugnisse, die sagen, naja, Es gibt natürlich, ich sag mal, im modernen Heidentum immer wieder auch die Versuche, dann diese Geschichten irgendwie zu erklären und zu sagen, alles dummes Zeug. Aber die Erklärung dafür, dass das nicht historisch faktisch ist, die sind vollkommen dummes Zeug. Also man muss den Kopf schon ausschalten und darf nicht mehr mitdenken. Also so weit sind wir eigentlich relativ klar, was man davon glaubt. Also im Sinne von, er war Gottes Sohn. Das ist nochmal was anderes. Aber an dem Punkt, Jesus hat gelebt. Er wurde verurteilt von Pilatus, gekreuzigt, ist gestorben, ins Grab gelegt worden und das Grab war leer. An diesen Punkten kommt man historisch nicht vorbei. Und dann kommt jetzt eben die Auferstehung. Ist Jesus leiblich auferstanden? Ja, gucken wir auch einfach mal wieder in die Schriften, die über das Leben Jesu berichten. Und ihr wisst ja und ihr kennt die meisten Geschichten. Ja, wir haben eine von Maria gehört, Petrus, die Jünger und Thomas. All die haben eine Begegnung mit dem Auferstandenen gehabt. Und der Apostel Paulus sagt hinterher noch im Korintherbrief, 500 Leuten ist er auf einmal erschienen. Also die Zeugnisse davon, dass er auferstanden ist, die sind auch ja, sehr, sehr umfassend. Nicht irgendwie allumfassend, aber da gibt es viele, viele Zeugnisse von, er ist auferstanden. Und jetzt ist eben die Frage, ja, auferstanden irgendwie, also war es eine Massensuggestion oder hatten sie alle eine Einbildung oder. Und die biblischen Berichte, also die, die damals davon berichtet haben, was geschehen ist, sagen, nein, dieser Jesus ist auferstanden in eine Form von Leiblichkeit. Nicht mehr in eine Form von Sterblichkeit, aber in eine Form von Leiblichkeit. So hat er dann zum Beispiel, als er die Jünger am See besucht hat, dann gesagt, oh, komm, lasst uns erstmal frühstücken. Ja, er hat nicht gesagt, komm, frühstückt erstmal, ihr wollt arbeiten, ist anstrengend. Er hat gesagt, komm, lasst uns frühstücken. Und hat mit ihnen gegessen. Bei den Emmaus-Jüngern war es eben auch so, beim Brotbrechen ist ihnen klar geworden, wer dieser Mann ist. Zu Thomas sagte er auch, du musst das glauben. Also bei Maria hier ist ja ein bisschen anders die Geschichte. Aber bei Thomas sagt Jesus ja nicht einfach, du musst das glauben, sondern Thomas sagte, ich kann an die Auferstehung nur glauben, wenn ich die Leiblichkeit des Auferstandenen wahrnehmen kann. Und dann sagt Jesus, komm, berühre mich. Wir wissen nicht, ob Thomas am Ende ihn berührt hat, das sagt das Evangelium nicht, aber das ist die Einladung, sich mit dem leiblichen Jesus auseinanderzusetzen. Und wir lesen in der Bibel an vielen Stellen eben, dass Menschen genau das gemacht haben und genau diese Erfahrung gemacht haben. Mit dem Auferstandenen, der ihnen begegnet ist. Und dann kam die Himmelfahrt. Und er war nicht mehr leiblich gegenwärtig. So wie meinetwegen bei Thomas, wo er sagen konnte, ja, dann komm und fass mich an. Aber die Bibel berichtet dann auch noch von so Begegnungen, wo Menschen Jesus gesehen haben. Die erste ist so Stephanus, der Märtyrer. Er wurde gesteinigt und sah den Himmel offen und sah Christus sitzen zu Rechten Gottes. Also das war ein Mensch, der eben nicht mehr den leiblichen Jesus vor sich hatte, sondern diese Vision hatte in dem Augenblick, als er gesteinigt wurde. Paulus war ja auch so einer, der auf dem Weg nach Damaskus auf einmal diese Begegnung hatte und er fällt vom Pferd und er hört eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Also auch biblische Zeugnisse darüber, dass dieser Mann aus Nazareth ihn begegnet ist als Auferstandener, aber nicht eben wie vor seiner Himmelfahrt. Hananias, der die Hände auflegen musste hinterher auf Paulus, hatte auch so eine Vision, hörte eine Stimme. Wir sehen an dieser Stelle oder wir entdecken an diesen Stellen, dass die Begegnung Jesu, und so wird es dann auch beschrieben, mit den Menschen, Paulus hört eine Stimme, versucht hinzuschauen, sieht nichts. Johannes ist am Ende auch nochmal so ein Zeugnis davon, der diese Christusbegegnung hatte, die Begegnung mit dem Auferstandenen und der dann auch hinschaut, ihn nicht sieht, aber die Stimme hört und dann aufschreibt, was er sieht, was er im Traum sieht. Also wir merken, in den biblischen Geschichten oder in den biblischen Büchern begegnen uns Geschichten auf der einen Seite, wo Menschen eben diesem Christus leibhaftig nach der Auferstehung begegnen und andere begegnen ihm eben nach der Himmelfahrt auch nochmal. Also da findet Begegnung statt. Und wenn man dann darüber hinaus guckt, über die Begegnungen, die Jesus mit Menschen hatte, dann ist das etwas, was auch sehr, sehr spannend ist. Und da kann ich eben nur einladen, ein bisschen Kirchengeschichte zu lesen. Ich weiß gar nicht, ich habe mir überlegt, habe dann aber auch nicht weiter darüber nachgedacht. Wir hatten früher mal, ich weiß nicht, ob es das im Osten gab es das auch, ne, diesen Sticker, Jesus lebt. Nicht? Doch. Einige gucken zweifeln, andere wissen das gar. War so ein roter Sticker, war der ja auch rot, oder?
Ja, haben wir von euch gekriegt.
Okay, ja, so waren wir, ne? So waren wir. Ja, da war mal eine Zeit lang, ich sag mal, Mode, so unter Christen, so dieses Bekenntnis, Jesus lebt, hier irgendwie am Revers zu tragen. Und ich weiß nicht, wer das gemacht hat, ich weiß nicht, was ihr für Reaktionen darauf bekommen habt. Viele Leute haben sich ja dann auch darüber lustig gemacht, viele haben dann gesagt, ja, zeig doch mal, wo ist er denn und. Aber dieses Zeugnis, Jesus lebt, ist eben das Zeugnis, dass der Auferstandene auch nach den biblischen Zeiten noch erfahrbar ist. Und wenn ihr jetzt in die Kirchengeschichte hineinkommt, das fängt in der katholischen Kirche auch an, früher waren wir alle katholisch, im Protestantismus und im Baptismus, überall gibt es diese Zeugnisse von Menschen, die diese Christusbegegnung hatten, auf ganz unterschiedliche Weise. Es gibt ein spannendes Phänomen, gerade in der arabischen Welt, dass oftmals Menschen muslimischen Glaubens, die sich zu Christus hin bekehren, eine Vision oder einen Traum hatten, in dem ihnen Christus begegnet ist. Weiß ich, hatte das von euch schon mal einer? Jemand? Ich hatte das noch nicht. Aber das ist oft auch etwas, was das Leben dieser Menschen vollkommen umkrempelt. Dass sie auf einmal sagen, dieser Mann, und das war jetzt nicht irgendwie, also manchmal werden wir ja wach und merken, ich habe geträumt, weiß gar nicht mehr genau was, war irgendwie so ein Hirngespinst, irgendwie eine krumme Geschichte, aber die wissen genau, das, was sie erlebt haben im Traum, das ist Realität. Jesus lebt. Und von daher konvertieren sie dann eben auch zum Christentum und lassen sich auch nicht davon abhalten. Also wenn man in der arabischen Welt ist und dann zum Christentum konvertiert, dann kann man richtig Probleme bekommen. Ich habe von einem gehört, der sich dann auch Rat geholt hat bei einem Priester und gefragt hat, was soll ich machen? Und der war ein fürsorglicher Mann und hat gesagt, ja, ist irgendwie schön, aber und dann war der junge Mann ein bisschen verstört und stellt ihm dann eine Frage. Du hast Christus noch nie gesehen, oder? Was willst du mir jetzt eigentlich erzählen? Mir ist der begegnet, der Himmel und Erde geschaffen hat. Mir ist der begegnet, der am Kreuz sein Leben für mich gelassen hat und der auferstanden ist. Mir ist der begegnet, der mir eine lebendige Hoffnung gibt über den Tod hinaus. Und dann sagst du, komm, mach langsam. Mach langsam, es könnte dir wirklich an den Kragen gehen. Spannende Frage. Aus dieser Begegnung sagt er jetzt, aber du hast Christus noch nicht gesehen, oder? C.S. Lewis, ein englischer Schriftsteller, der hat das mal so beschrieben. Wenn das Christentum falsch ist, ist es bedeutungslos. Wenn es wahr ist, ist es von unendlicher Bedeutung. Und eines kann es nicht mehr sein. Mittelmäßig bedeutsam. Eins kann es nicht mehr sein. Mittelmäßig bedeutsam. Dass es diesen Mann gegeben hat, er gelebt hat, er am Kreuz gestorben ist und dass das Grab leer war, da braucht man nicht drüber zu reden. Und wenn jemand da diskutieren will, sagt, du liest ein bisschen, ist eigentlich Zeitverschwendung. Das ist Fakt. Rein von den Zeugnissen ist die Begründung für das leere Grab auch so, dass man sagt, ist Fakt. Dass er leiblich auferstanden ist, dafür gibt es viele, viele Zeugnisse. Dass er den Menschen begegnet ist, berichtet die Bibel eben vor der Himmelfahrt, nach der Himmelfahrt. Die Kirchengeschichte ist voll davon, dass Jesus den Menschen begegnet ist. So weit, dass sie wirklich so idiotisch Jesus lebt, sich hier dran pinnen. Aber das ist die Botschaft von der Auferstehung. Wenn sie falsch ist, kann man sie zu den Akten legen, spätestens nach 2000 Jahren sollte man das tun. Wenn sie wahr ist, dann hat sie eine so unglaubliche Bedeutung. Nicht nur für ein bisschen geistliches Leben am Sonntagvormittag, sondern für dein ganzes Leben. Wenn das wahr ist, dann wird alles wirklich auf den Kopf oder vielleicht auch wieder auf die Füße gestellt. Wenn das wahr ist, dann kann es nicht mehr so eine beiläufige, mittelmäßige Bedeutung haben. Wenn es wahr ist, dann nimmt mich das in Beschlag und will mich ganz. Mein ganzes Leben. Alles, was zu mir gehört. Meine Kraft, mein Können, mein Geld gehört ihm. Kann getrost sein, er nimmt mir nicht alles weg. Aber andersrum ist alles meins und ich gucke mal, was ich dem lieben Herrn davon gebe. Nee. Dann mache ich aus dieser Botschaft des Auferstandenen eine mittelmäßige Botschaft und die muss man auch nicht mehr glauben. Aber ich glaube, der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Und ich wünsche uns ein Jahr, wo uns dieser lebendige Christus wieder ganz neu begegnet. Amen.